SWR 2. Fortsetzung folgt.
Daniel Mason. Oben in den Wäldern. Folge 8.
Erschrocken schaute sich Alice nach dem anderen Kunden um, in der vagen Hoffnung, dass er ihnen in den Laden gefolgt war. Aber sie waren allein. Und im selben Moment wurde ihr bewusst, wie viel hier jeden Moment zerbrechen konnte. In der gebeugten, zitternden Gestalt ihrer Schwester sah sie einen Zorn, der mit einem Streich ein gesamtes Regalbrett voller Töpfe leerfegen und zerschellen lassen konnte. »Bitte«, dachte sie, »bitte, tu es nicht.« Ihr fiel wieder ein, wie sie ihre Schwester damals davor bewahrt hatte, nach dem Wespennest zu greifen. Doch sie fürchtete, wenn sie jetzt die Hand ausstreckte, um Mary zu berühren, würde sie ihren Zorn bloß verstärken. Mary neben ihr atmete hörbar ein und reichte ihm den Krug. Als sie einen weiteren Krug vom Regal nahm, sah Alice Tränen in den Augen ihrer Schwester. Nun berührte sie sie doch, aus Angst, sie könne weinen und eines der Gefäße fallen lassen. »Mary, bitte lass uns gehen.« Aber Mary schien sie gar nicht zu hören. Sie reichte dem Töpfer das Gefäß, nahm einen Milchtopf vom Regal, drehte ihn unwirsch in Händen und stellte ihn wieder zurück. Dann noch einen, dann eine cremefarbene Kanne, verziert mit einer Rose. »Mary!« »Still, Alice!« Nun nahm sie zwei mit kleinen Vögeln verzierte Kuchenformen, betrachtete sie abschätzig und drückte sie Arthur Barton in die Hand. Er starrte die beiden Frauen nacheinander an. Seine Augen flehten Alice an, ihre Schwester vor einer großen Torheit zu bewahren. »Mary, bitte lass uns gehen.« Aber sie wollte nicht hören, und Alice war zu beschämt, um den flehenden Blick des Töpfers zu erwidern. Sie wollte nichts lieber als fort von hier, wieder nach Hause. Sie würde Mary in den Arm nehmen und sie um Verzeihung bitten, sich für immer von Arthur abwenden. Denn natürlich konnte sie ihre Schwester nicht allein lassen. Sie hatten die Mutter und jetzt auch noch den Vater verloren, und dennoch hatten sie sich ein sinnvolles Leben aufgebaut, das ihnen Freude bereitete. Und nun hatte sie es gefährdet. Sie war diejenige, die etwas ganz Zerbrechliches allzu grob angefasst und riskiert hatte, dass es ihr durch die Finger glitt. Jetzt wusste sie Bescheid. Aber Mary war noch nicht so weit. Und wie Alice erst später klar wurde, war Mary bei all der Wut, die sie verströmte, nicht etwa hergekommen, um das, was zwischen ihrer Schwester und dem Töpfer war, zu beenden. Nein, sie war gerade wegen des Zorns, der an ihren Nerven rüttelte, noch zu keiner Entscheidung gekommen. Und so war sie hergekommen, um sich selbst ein Bild zu machen, um abzuwägen, ob das Leben, das die eine von ihnen ersehnte, eines war, das die andere ertragen konnte. Eine Träne lief über ihr Gesicht. Sie reichte Arthur das letzte Gefäß. »Ich glaube, wir benötigen doch keinen«, sagte sie schließlich. In den folgenden Jahren gab es noch weitere Verehrer, erst jung, dann älter. Männer, die nur kurz in ihrem Leben auftauchten, bevor sie einsehen mussten, dass ihr Werben vergebens war. Der Vetter von Lucretia Parsons, der Alice beim Scheunenball in der Dunkelheit hinter der Scheune küsste und seine Hand an ihre Brust legte. Der junge Arzt, der Marys Rippenfellentzündung behandelte und zwei Wochen später zurückkehrte, um Alice zu besuchen. Der Soldat, der sich auf der Heimreise von seiner Garnison in Albany befand, als er Alice auf der Straße sah und sie fragte, ob sie Lust hätte, ihn ins Kornfeld zu begleiten. Alice hegte eine große, unerfüllte Sehnsucht. Bei jeder verstohlenen Liebkosung, bei jedem geflüsterten Schwur in der düsteren Stube, während Mary irgendwo im Haus herumschlich, bei jedem kühnen Antrag, spürte sie den Geist Arthur Bartons, der, wie sie erfuhr, im Sommer nach ihrer eintägigen Liebelei an Typhus gestorben war, den er sich auf der Landwirtschaftsmesse in Springfield zugezogen hatte. Sie träumte, dass sie in seinen Armen lag und wünschte sich, er wäre mutiger gewesen, wäre mit ihr auf die Wiese gegangen, wo der Wasserdost wuchs, den der alte Joe Walker gegen Herzleid verschrieb. Jetzt schmerzte sie die Erinnerung an das Geblöke der Van Hassels, über das sie damals gekichert hatten, und sie träumte davon, wie es gewesen wäre, wenn sie mit dem Töpfer bis hinauf zur Brosseliande gegangen wäre, um dort ihre Röcke zu lupfen und sich von ihm ins Moos drücken zu lassen. Dann, so dachte sie, hätte sie ihrer Schwester einen Sohn, einen Setzling, präsentieren können. Dann hätte es kein Zurück mehr gegeben, und sie hätten gemeinsam nach vorn geschaut. Der unschöne Vorfall in der Töpferei wäre nie geschehen, und Arthur wäre bei ihr geblieben, statt nach Springfield zu reisen. Damals träumte sie davon, welche reiche Ernte sie eingefahren hätten, und in ihrem Übermut malte sie sich aus, wie sie 6, 8 oder 10 Kinder bekommen hätten. Ja, 10 wäre die perfekte Zahl, dachte sie, wenn sie die lebhaften Großfamilien beobachtete, die mit dem Heuwagen zum Markt gefahren kamen. Aber sie wäre auch mit 8 oder 6 zufrieden gewesen, sogar mit einem einzigen. Gelegentlich, wenn sie sich nicht mehr zu bremsen wusste, gestand sie ihrer Schwester, wenngleich in abgeschwächter Form, welche Sehnsucht sie plagte, und meinte, sie könnten sich doch ein Brüderpaar suchen, das sie beide nehmen würde. Aber Mary, die vielleicht sogar besser als Alice selbst wusste, wie stark diese Sehnsucht ihrer Schwester war, wollte von solchen Träumereien nichts hören. Nein, sie fand die Rassel, die es bei Lem zu kaufen gab, nicht niedlich. Und einem Kind eine Schleife ins Haar zu binden, war für sie nichts als Verschwendung. Und während Alice in ihrem Herzen eine Liste mit möglichen Namen für ihre Kinder bewahrte, hatte Mary an der gleichen Stelle eine Liste aller Ehemänner aus der Gegend, die sich regelmäßig betranken und ihre Frauen verprügelten. Nur war diese Liste weitaus fundierter und mit zahlreichen Anmerkungen versehen. Mitunter zählte sie aus dem Stegreif die Namen von Müttern auf, die bei der Geburt ihres Kindes gestorben waren. Und als ihre Kuh an einem Sommermorgen kurz nach dem Scheunenball kalbte, schaute sie auf die nasse, blökende Kreatur hinunter und sagte, »Bei einer Frau geht das nicht so einfach.« Und sie hatte zahlreiche Beispiele parat. Hattie Martins Baby hatte eine Hand herausgestreckt, war stecken geblieben und gestorben. Und Hattie gleich mit. Eine Hand, die herausgeschaut und gewunken habe wie ein ertrinkender Matrose. Und Sipporah Putney, die sich in der Butterei unkeusch verhalten hatte, »das weiß ich doch«, sagte Alice. »Das glaube ich nicht«, sagte Mary. »Sonst würdest du dir diese Dinge gewiss nicht wünschen.« Und die Jahre vergingen, und sie wurden alt. Dennoch träumte Alice manchmal von einem anderen Leben und malte sich aus, was hätte sein können. Wenn sie allein war, ging sie in den Wald. Allerdings presste sie ihre nackte Haut jetzt nicht mehr an das Moos. Hoch oben in den Bäumen klopfte der Specht, fleißig wie ein Marschtrommler, und sie stellte sich vor, es wäre der Geist von Arthur Barton, der ihr ein Ständchen brachte. Die in die Rinde der Buche am Bach geritzten Buchstaben ihrer Namen wurden wulstig und dunkel. Die Plantage gedieh prächtig. Im Frühjahr ihres 39. Geburtstages experimentierten sie erstmals mit Hybriden. Und 10 Jahre später, als die neuen Bäume Früchte trugen, entdeckten sie sehr zu ihrer Freude direkt über dem Grab ihres Vaters eine getupfte Sorte mit rosigem Fruchtfleisch. Sie beschlossen sofort, noch im selben Frühjahr Triebe zu verpflanzen. Um zu feiern, gingen sie nach Oakfield und aßen in der Taverne zu Abend. Eine Familie speiste in der Nähe, und der Vater warf ihnen immer wieder verstohlene Blicke zu, bis er sich schließlich zu ihnen herüberbeugte und fragte, ob sie die Osgoods seien, die mit dem Wunderapfel.
»Eben jene«, sagte Mary stolz. Und Alice fiel ein, dass Arthur Barton vor Jahren genau das Gleiche gefragt hatte.
Als das Dessert kam, überreichte Mary ihrer Schwester ein Geschenk. 2 gemalte Silhouetten von ihnen, die einander anschauten und für die sie an jenem Nachmittag, als sie mehrere Stunden auf mysteriöse Weise verschwunden war, Modell gesessen hatte. Wie die Zeit verging, spürten sie zunehmend auch an ihren Körpern. Wenn sie tagsüber viel zu tun gehabt hatten, schmerzten des Nachts ihre Gelenke, und Mary hinkte, seit sie mit 50 von einem Baum gefallen war und sich den Oberschenkelknochen gebrochen hatte. Als sie lasen, Tabak helfe gegen Rheumatismus, gewöhnten sie sich das Pfeiferauchen an.
Im Winter, wenn ihre Haut trocken und rissig wurde, rieben sie sich gegenseitig die Füße mit einer Mischung aus Wollfett und Bienenwachs ein. Und da beide der Meinung waren, im Haus auf Strumpfsocken zu gehen, führe nur dazu, dass man Löcher stopfen müsse, hinterließen ihre Füße zu beiden Seiten des Bettes und auf der Treppe bis hinunter in die Küche ölige Abdrücke. In der Stube hielten sie sich nur auf, um ihre Lieder zu komponieren. Immer wenn eine wütend auf die andere war, schliefen sie mit dem Kopf am Fußende des Bettes, und so kam es, dass Wut bei ihnen nach Schaf und Bienen roch. Aber egal, wie sehr sie sich zankten, sie schliefen stets in einem Bett. Ohnehin stritten sie sich nur selten. Sie wussten zu gut, worüber sie sich bei der anderen ärgerten, als dass sie erwartet hätten, dass sich diese Streitpunkte beilegen ließen. Alice schlief zu lange, vergaß die Leiter in der Plantage, säuberte ihre Pfeife mit dem Finger, ließ den obersten Knopf ihrer Bluse stets offen, verschenkte zu viele Kostproben ihrer Äpfel, gab ihr Geld auf dem Markt für Balladen aus, obwohl sie selbst welche schreiben konnte, und manchmal ließ sie die Hirschkühe im Garten ungestört grasen, nur damit sie sie dabei beobachten konnte. Und sie hatte nach wie vor die Angewohnheit, in der Wildnis umherzustreifen. Und Mary, die meistens die Näharbeiten erledigte, weil Alice zu lange dafür brauchte und ständig Spitzen oder Bänder an die Kleidung nähte, überlegte nachts manchmal, wie es wäre, ihre Schwester in die Decke einzunähen und morgens wieder herauszulassen. Was Alice anbelangt, so war das, was sie an ihrer Schwester ärgerte, weniger genau zu benennen, und sie sprach es auch weniger häufig an. Denn eines der Kümmernisse war schlicht, dass Mary ihr das Leben zerstörte. Hin und wieder spürte sie das plötzliche Bedürfnis, einfach fortzulaufen. Wenn sie an einem kalten Morgen aufwachte und sah, wie Mary Feuerholz im Verschlag aufstapelte, obwohl sie bereits mehr als genug hatten, um den Winter zu überstehen. Wenn sie ihre Schwester nachts dabei ertappte, wie sie ihre Schönschrift mit Bibelversen übte, in ihren Almanachen las oder die alte Axt weit mehr schärfte, als es nötig war, um einen Baum zu fällen. Oder an dem Tag, als sie erfuhr, dass Mary eigenmächtig die Einladung zu Rumbles Hochzeitsfeier in Kanada abgelehnt hatte. Und dann war da noch die Sache mit den Schafen.
Die Sache mit den Schafen begann kurz nach ihrem 51. Geburtstag, als Mary in Corbury Junction ein preisgekröntes spanisches Merino-Schaf namens Cristobal sah. Es war beileibe nicht das erste Schaf, das seinen Weg ins Tal fand, war doch ein Großteil der Gegend in Weideland umgewandelt worden. Die Schwestern hatten in ihren 30ern sogar ein Mutterschaf mit verkrümmtem Rückgrat namens Suki besessen, das saure Milch gab und sich zur Brunstzeit immer versteckte und ununterbrochen vor sich hin blökte. Aber Sukis Fell war im Vergleich zu dem von Cristobal rau wie Schleifpapier, und am Park Square ließ Mary beinahe lustvoll ihre Finger durch die Stoffmuster gleiten. Das Problem war, dass ein einziges Lamm mehr kostete, als sie in einem ganzen Jahr mit ihren Äpfeln verdienten. Denn die spanische Krone hatte ein Embargo gegen den Export der Tiere verhängt. So schloss Mary an jenem Abend in ihre Gebete zwei ganz konkrete Bitten ein: dass Cristobal fruchtbar sein möge und dass jemand den Bourbonen den Garaus machte. Und während Cristobal kaum mehr zu tun vermochte, als Mutter Natur ihm gestattete, erhörte Napoleon ihre Gebete und marschierte in Spanien ein. Als 3 Jahre später die ersten Merino-Schafe in den Bergen eintrafen, war ausnahmsweise Alice die Stimme der Vernunft. Erstens, der Preis für Wolle war zu niedrig. Zweitens, Schafe waren immer noch kostspielig. Und drittens, ihre Plantage gedieh und würde sie bis zu ihrem Tod ernähren. »Ich glaube, wir benötigen doch keines«, sagte sie mit einem Anflug von Genugtuung. Sie konnte sich noch genau an die Worte ihrer Schwester damals in der Töpferei erinnern. Aber Mary blieb hartnäckig. Binnen eines Jahres erledigte sich Alice erster Einwand, als man England den Krieg erklärte und neue Zölle auf englische Wolle eingeführt wurden. Der zweite würde sich nach und nach aufgrund der naturgegebenen Lüsternheit des Widders erledigen.
Was den dritten Einwand betraf, so wachten die Schwestern eines Morgens Ende April in ihrem 60. Lebensjahr auf und sahen, dass der Himmel eine ganz merkwürdige violette Farbe angenommen hatte. In den nächsten Tagen wurde die Sonne immer trüber, bis sie nur noch eine flache rote Scheibe war, auf der Sonnenflecken flackerten. Und dann wurde es auf einen Schlag kälter. Über Nacht kam der Frost und vernichtete die Apfelblüten. Am 6. Juni fiel Schnee und tötete die Erdbeeren, und ein zweiter Frost im August ließ den Mais gefrieren, an dem gerade die Kolben reiften. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatten sie Angst, dass sie verhungern würden. Im ganzen Tal war es dasselbe. Schimmel befiel die verwelkten Nutzpflanzen, und die Menschen schlachteten ihre Milchkühe. Auf den Märkten stieg der Preis für Hafer um das Fünffache. Unten in Oakfield sah man Planwagen und Ochsenkarren, beladen mit gewickelten Kindern, die nach Westen fuhren, in Richtung Ohio, wo die Menschen es angeblich besser hatten. Mary murrte und nörgelte. Wenn sie jetzt Schafe auf der Weide hätten, wenn Alice auf sie gehört hätte, wenn sie sich nicht so sehr auf die Äpfel verlassen hätten, dann ginge es ihnen jetzt viel besser. Als der nächste Frühling kam, und dieses Mal war es ein richtiger Frühling, gab sich Alice geschlagen. So kam es, dass sie Schafzüchterinnen wurden. Aber sie brauchten Weideland, und die kleine Wiese, die ihr Vater für ihre Kühe und Pferde gerodet hatte, reichte nicht aus. Gemeinsam gingen sie noch einmal die Wege, die sie als Kinder gegangen waren. Sie erklommen die Treppe des Riesen und überwanden die farnbewachsenen Felsen der Fairness, wenngleich nun langsamer, sie waren ja keine 7 mehr. Als sie am Fluss eine Pause einlegten, konnten sie nicht widerstehen. Sie zogen sich aus, um schwimmen zu gehen. Ihre weißen Glieder schimmerten gelblich im bernsteinfarbenen Wasser. Dann ging es weiter, durch den großen Brand von London, bis hinauf zur Anhöhe. Aber das alles war zu steil und zu unwegsam, um es als Weideland zu nutzen, und so stiegen sie durch Merlins Wald wieder hinunter. »Nun«, fragte Mary. »Nun was?« gab Alice zurück, und da wurde ihr klar, dass ihre Schwester gar nicht vorgehabt hatte, eine Weide zu suchen. Sie hatte ihr bloß beweisen wollen, dass sie die Brocéliande roden mussten. Sie fragte sich, ob ihre Schwester von ihren heimlichen Ausflügen in den Wald wusste und von dem Bett aus Moos, wo sie einst ihre Liebhaber herbeifantasiert hatte. War es das, was Mary wollte? Den letzten Zufluchtsort ihrer Fantasie zerstören? Nein, das konnte nicht sein. Es war zu komplex, zu berechnend. Sie benötigten Weideland, das war alles. Aber mehr brachte sie nicht heraus. Sie dachte an den alten Joe Walker und fragte sich, ob das, was sie da tief in ihrer Brust spürte, das Herzleid war, von dem er gesprochen hatte. »Aber du warst einverstanden«, sagte Mary. »Ich habe bereits $120 für die Schafe bezahlt.« Alice sagte, sie sei einverstanden gewesen, Schafe zu halten. Von Mord sei nie die Rede gewesen. »Noch ein Jahr wie das letzte und wir sind am Ende«, sagte Mary. »Und sei Alice es nicht leid, selbst ihre Stiefel zu flicken und alte Bettlaken als Röcke zu tragen?« Alice war vieles leid, aber ertragen ließ es sich dennoch. Trotzdem war ihr klar, dass sie gegen ihre Schwester nicht ankam. Sie heuerten 5 Männer aus Oakfield an, die ihnen helfen sollten, 10 Morgen Wald zu roden. Mary half tatkräftig mit. Sie schwang die Axt nicht schlechter als die Männer, doch Alice sah keinen Grund, den Hof zu verlassen. Jedes Mal, wenn ein Baum gefällt wurde, meinte sie, ihn schreien zu hören. Und die Vehemenz, mit der ihre Schwester zu Werke ging, jagte ihr Angst ein. Die Ärmel hochgekrempelt, das schweißnasse Gesicht von Holzspänen übersät. Ihr gefiel auch nicht, wie sie alles zertrampelten. Schließlich hatte ihr Vater ihnen beigebracht, sich umsichtig fortzubewegen. Und das sagte sie ihr auch. »Dann geh nach Ohio«, gab Mary zurück. »Los, pack deinen Karren.« Alice antwortete nicht. Sie hatte das Gefühl, Schweigen sei die einzige Waffe, die ihr noch zur Verfügung stand. »Vater musste auch Wald abholzen, um die Plantage anzulegen«, sagte Mary. Und obgleich das stimmte, taugte es kaum dazu, ihre Schwester zu beschwichtigen. Ebenso wenig half es, als Mary Alice darauf hinwies, wie viele Hektar Wald sich hinter der neuen Weide noch erstreckten. »Den Wald dort kenne ich nicht«, dachte Alice. Bei der Brosseliande hatte sie das Gefühl, sie hätte durch ihre bloße Anwesenheit einen Pakt mit diesem Stück Wald geschlossen. Aber sie wusste, wenn sie ihre Schwester das erzählte, würde sie bloß Hohn und Spott ernten. Sie konnte ihre Schwester förmlich hören. »Einen Pakt?«
»Und den hast du unterzeichnet.«
»Und der Wald hat ihn ebenfalls unterzeichnet.«
»Womit denn?«
»Mit Schlamm?«
»Mit Harz?«
Etwas Neues, Düsteres legte sich wie ein Schleier über die Schwestern und ihr Leben. Als sie ihr zerstörerisches Werk vollendet hatten, befreiten sie die gefällten Bäume von ihrer Rinde, so dass sie aussahen wie gehäutete Tiere. Sie verbrannten die Stümpfe, und Mary machte sich daran, Steine zu sammeln und um die Weide herum eine Mauer zu bauen. Sie arbeitete hart und schleppte doppelt so viele Steine wie die Männer. Im August schob sie die Schubkarre durch den Schlamm, im September durch die trockenen Furchen. Im Oktober ließ sie sich nicht einmal vom Regen von der Arbeit abhalten, und wenn sie spät abends heimkehrte, dampfte sie wie ein Heuhaufen, als ob sie jeden Moment in Flammen aufgehen würde. Ihr Alterbruch schmerzte, aber sie sagte nichts. Und auch Alice sagte nichts, obwohl sie sah, wie ihre Schwester bei jedem Schritt zusammenzuckte. Ohne es auszusprechen, wussten beide, dass dies Marys Buße war. Und genauso wussten sie beide, dass ihre Buße vollendet wäre, sobald das Waldstück gerodet war. Der Winter kam und ging, ebenso der Frühling. Im Sommer trugen die Apfelbäume so viele Früchte, als wollten sie das verlorene Jahr wettmachen. Die Schafe blökten auf der Weide, und im Juli, kurz nach ihrem 61. Geburtstag, kam ein Mann die Straße herauf. So klein von Wuchs er war, so aufrecht hielt er sich. Und er sah sich um, als wolle er sein Gedächtnis auffrischen. Sein Mantel war zu schwarz für einen Bauersmann. Er trug einen Schlapphut aus Filz und in einer Hand hielt er einen Spazierstock. Er stellte sich als George Carter vor, der Sohn des Pfarrers.
»Der Sohn«, dachten sie beide, denn sie erinnerten sich noch gut an den kleinen Jungen mit den abstehenden Ohren, der ihnen Bärenhöhlen, Blaubeersümpfe und noch ganz andere Wunder der Natur gezeigt hatte.
Alice ging ins Haus und kam mit Wasser und einem Teller Walderdbeeren zurück, und Mary trug einen dritten Stuhl in den Schatten der Ulme, die ihr Vater gepflanzt hatte. Als George sich setzte, nahm er den Hut ab und wischte sich die Stirn. »Heiß ist es«, sagte er. Er berichtete, was ihm seit damals widerfahren war. Die Hälfte von dem, was er ihnen erzählte, war sicherlich erfunden. Die Herausforderung bestand darin, herauszufinden, welche Hälfte das war. Nach dem Tod seines Vaters war er zu Verwandten nach Boston gezogen, hatte in Harvard studiert und wollte Pfarrer werden. Dann war er in den Krieg gezogen, und er wäre ganz sicher im Feld erschossen worden, wäre er nicht so klein gewesen. Einmal hatte er für Abigail Adams seinen Mantel auf eine Pfütze gelegt, aber sie hatte bloß gesagt, »Wir sind hier in Amerika«, und war um die Pfütze herumgegangen. Dann war er aufgebrochen, um sich die Welt anzuschauen.